Hallo und herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute haben wir wieder ein spannendes Thema für euch im Programm. Und zwar Logistik und Fulfillment im D2C, also im Direct-to-Consumer-Bereich. Das ist ja ein Bereich des E-Commerce, der immer mehr Fahrt aufzunehmen scheint. Und die Anforderungen, die solche kleinen und schnell wachsenden Shops an die Logistik haben, ist zum Teil schon sehr speziell. Und genau da setzt Alaiko, ein junges Startup aus München, an. Ich habe Moritz Weißbrot, den Mitgründer und CEO des Unternehmens, heute bei mir zu Gast. Sehr spannendes Gespräch geworden. Los geht's. Hallo Moritz, herzlich willkommen im BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Hallo Moritz, ich freue mich.
Moritz, du bist Gründer und CEO von Alaiko. Ihr betreibt eine Logistics-as-a-Service-Plattform für Online-Händler und Direct-to-Consumer-Brands. Bevor wir da richtig tief einsteigen in die Details und wie das Ganze funktioniert, lass uns doch erstmal im ersten Schritt mal so einen kleinen Blick wagen auf den Markt und die Marktentwicklung von E-Commerce. Es liegt ein bisschen auf der Hand, dass E-Commerce im letzten Jahr nochmal so einen richtigen Schub bekommen hat. Ist irgendwie allen klar, aber vielleicht kannst du die Entwicklung auch nochmal aus deiner Sicht darstellen.
Gerne. Ich hole da immer ein bisschen weiter aus, also jetzt wenn du Gerne. Sagst ein Jahr. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, mal so ein bisschen zurückzublicken, was sind denn die großen Trends, die irgendwie die letzten 5 oder 10 Jahre stattgefunden haben. Ja, und wenn wir uns jetzt mal beispielhaft einer Brand wie My Müsli oder so entlanghangeln, ja, wirklich jetzt sagen, irgendwie vor 11 Jahren gestartet, dann hatten die ja eine komplett andere Ausgangslage. Ja, und ich blicke da immer ganz gern auf so verschiedene Verticals, also schauen wir halt wirklich an, okay, wie sah das jetzt bei denen damals technischer Natur aus? Ja? Also gab es da schon Plug-and-Play-Shop-Systeme? Wie einfach hatte man Zugriff auf ERP-Systeme? Wie viel IT-Kompetenz musste man eigentlich damals mit an den Start bringen, bevor man irgendwie ein E-Commerce-Unternehmen aus dem Boden stampfen konnte? Und das sind ja alles Dinge, die heutzutage sehr, sehr einfach Plug-and-Play gelöst wurden. Ja? Und wir merken jetzt auch, dass halt mehr und mehr amerikanische Softwarefirmen jetzt, ich glaube, das prominenteste Beispiel wäre dann Shopify, auf den europäischen Markt drängen, so dass das zumindest ein Vertical ist, wo ich jetzt sage, hey, da hat sich einiges getan in den letzten 5 bis 10 Jahren. Mhm. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen den Schritt weitermacht und sagt, okay, ich bin jetzt technisch in der Lage, online was zu verkaufen, wie bringe ich das denn an den Mann? Ja, also so wie sich jetzt ein Einzelhändler in der Innenstadt fragt, okay, wie kriege ich Leute in meinen Laden, muss sich der Online-Händler ja auch überlegen, okay, wo werbe ich jetzt damit? So, und da fand ich es halt auch super, super spannend, mal zu schauen, wie schwierig ist es eigentlich vor 5 Jahren noch gewesen, Produkt an den Mann zu bringen? Wo hast du Werbung geschaltet? Wie viel Geld musstest du dafür in die Hand nehmen? Und wie einfach ist es eigentlich mittlerweile geworden? Ja, so, und ich glaube, der größte Trend, den wir da auch wieder über die letzten 5 Jahre gesehen haben, sind Social-Media-Plattformen. Also wo du wirklich sagen kannst, hey, ich suche mir im Grunde 2, 3 größere Influencer zusammen. Es gibt ja auch den Trend mit den Mikroinfluencern, ja, also wo du noch nicht mal wirklich so viel Geld in die Hand nehmen musst, um wirklich auch schon eine gewisse Audience zu erreichen. Ja, und das sind für mich so 2 wahnsinnig spannende Verticals, wo ich halt sage, hey, da hat sich richtig was getan in der letzten Zeit. Das, was dann da noch hinzukommt, finde ich, ist eine Demokratisierung von ERP-Systemen. Ja, warum möchte ich das jetzt zusätzlich zu den Shop-Systemen irgendwie nochmal highlighten? Wir haben gemerkt, dass es mittlerweile sehr, sehr einfach geworden ist, sich auch international einem anderen Publikum zuzuwenden. Also viele Brands schalten mittlerweile auch schon relativ frisch nach Start, also irgendwie, ich sage jetzt mal 6, 12, 18 Monate in ihre Unternehmung rein. Erste Landingpages in anderen Ländern, Omnichannel wird immer präsenter. Und das geht auch so ein bisschen einher mit dem Schnittstellenausbau, den ich jetzt auf der Logistikseite verstärkt sehe. Ja, also das ist dieser Trend, dass es sehr, sehr einfach ist, Direct-to-Consumer-Brands aus dem Boden zu stampfen. Das ist auch was irgendwie für mich an der Logistik eben nicht vorbeigezogen ist, ja, sondern halt, desto mehr oder desto länger ich jetzt hier in diesem Feld unterwegs bin, desto mehr Logistiker kommen auch proaktiv auf uns zu, ja, und sagen, hey, wir haben auch erste Erfahrung gesammelt mit Direct-to-Consumer-Brands, wie sieht denn das aus? Wir würden uns gern an euch andocken. Und das ist was ich auch jetzt mal so ein bisschen als sehr, sehr positiven Trend beschreiben würde. Und dann, ja, darf man nicht außer Acht lassen. Wir sehen jetzt auch, dass halt die großen Social-Media-Plattformen, also sei es jetzt ein Instagram oder ein Facebook, auf einmal mit eigenen Shop-Systemen dastehen. Auf der anderen Seite, TikTok hat gerade eine sehr, sehr große Kooperation mit Shopify gelauncht, sich auch auf der Seite was tut. Na, und um jetzt dann doch irgendwie noch deiner Frage nach dem letzten Jahr gerecht zu werden, ist Corona da natürlich auch als wahnsinniger, ja, sag ich mal, Katalysator unterwegs gewesen. Ja, und ja. Das ist es so im Groben, im Ganzen, wo ich für mich sagen würde, hey, da hat sich viel getan und das spüren wir auch. Ja.
Hast du eigentlich Zahlen darüber, wie viele E-Commerce-Händler oder neue Direct-to-Consumer-Brands im letzten Jahr, also während dieser Corona-Krise, neu gelauncht wurden in Deutschland?
Also als Startup kannst du dir vorstellen, dass halt sowas wie Marktanalysen für uns schon relativ wichtig sind, um auch so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, hey, wie viele Shops gibt es eigentlich in was für einer Größenkategorie? So, und ein bisschen die Problematik, vor der wir hier gerade stehen, ist, dass wir das teilweise jetzt halt einfach bei Shops, mit denen wir draußen im Kontakt stehen, aber auch bei eigenen Kunden bemerken, da gibt es Brands, die haben vor 6 Monaten nicht existiert, ja, und die sind jetzt auf einmal irgendwie bei einem monatlichen Sendungsvolumen von 1.000-2.000 Sendungen pro Monat, ja, was halt im Direct-to-Consumer-Bereich schon echt eine Hausnummer ist. Mhm. Und Shopify zum Beispiel ist da ja auch ein bisschen sparsam, sage ich jetzt mal, was wirkliche Daten angeht. Also ich würde jetzt einfach mal so, wenn ich an den Dachraum denke, so die Zahl von 20.000 D2C KMUs in den Raum werfen. Ja, also halt irgendwie Shops, die sich da in so einer kleiner bis mittleren Größenordnung bewegen. Aber wie gesagt, also bei vielen dieser Händlern ist es noch nicht mal wirklich machbar, gerade Website-Traffic oder sowas auszulesen, weil halt einfach die Seiten noch nicht so lange existieren.
Das ist noch sehr, sehr frisch. Ja. Ja. Da können wir noch ein bisschen tiefer zu einsteigen, weil vielleicht fürs Publikum oder für die Zuhörer nochmal ganz wichtig, vielleicht ein bisschen was zu deiner Person zu erfahren. Also das Unternehmen ist sehr, 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 sehr jung. Ihr seid wirklich erst im letzten Jahr gegründet worden, 2020?
Genau, also offiziell ja. Wir hatten jetzt, letzte Woche hatten wir unseren Geburtstag, es war eine wilde Party via Zoom, wenn du dir vorstellen kannst. Also da hat wirklich mein unternehmerisches Auge sehr, sehr geweint. Weil das ist ja eigentlich so ein bisschen diese, ja, sage ich mag den Begriff nicht, ja, aber es ist diese Work Hard, Play Hard Mentalität, die man da ja eigentlich so in Startups immer kennt. Ja. Das ist ein bisschen das, was wir jetzt gerade nicht so wirklich bieten können. Das ist natürlich traurig. Aber nee, du hast schon recht. Also wir sind jetzt letzte Woche eins geworden. Wir haben an dem Projekt schon ein bisschen länger rumgeschraubt, als man das irgendwie auf den ersten Blick vernehmen mag. Also wir sind knapp ein Jahr lang im Stealth-Mode vorher unterwegs gewesen. Haben uns sehr, sehr, sehr detailliert den Markt angeschaut. Wenn ich von wir spreche, rede ich von meinem Mitgründer Gabriel und mir. Wir haben beide einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund, also mit auch keinen direkten Bezug zu E-Commerce gehabt, sondern kommen eigentlich eher aus der BWL-Richtung und sind dann aber sehr früh in so eine Entrepreneurial-Schiene abgedriftet. Genau, haben auch vorher schon mal gemeinsam zusammen gegründet, das auch in einem sehr, sehr techlastigen Bereich. Und die Idee zu Alaiko kam dann eigentlich doch aus einer Shop-Richtung. Also wir haben mit noch zwei Bekannten mehr als Wochenendprojekten einen eigenen E-Commerce-Shop gestartet. Das war dann so 2017 irgendwie sowas, wo wir Ingwer-Shots verkaufen. So kleine 60 Milliliter Flaschen. Jetzt rückblickend auch ein extrem schwieriges Produkt, ja, also weil die Dinger gekühlt, gelagert und gekühlt versendet werden müssen. Also schon mal so direkt und kurze MHD-Zeiten, also so logistisch die Oberliga quasi. oder Champions League wohl eher. Und das war für uns halt irgendwie so ein bisschen die Eintrittstür in da eine komplett neue Welt. Und im Grunde kannst du dir vorstellen, hat es auch nicht lange gedauert, bis wir dann die ersten Kontaktpunkte mit Logistik hatten. Also wir haben am Anfang noch fleißig selber verpackt. Das geht dann vielleicht gut bis irgendwie 200-300 Pakete im Monat und dann ist aber auch Ende. Und ab dann ging es dann an das Thema Outsourcing ran. Ja, und alles, was wir da so mitgenommen, gesehen haben, gelernt haben, alles, worüber wir uns geärgert haben, das ist dann auch so in die Gründung von Alaiko mit eingeflossen.
Nochmal ganz kurz, welchen Zeitraum reden wir gerade? 2017, 18 sagtest du gerade? Oder welchen Zeitraum reden
wir gerade? Genau, das ist ein bisschen der Zeitraum, wo wir da die Erfahrungen gesammelt haben und jetzt so an Alaiko fest arbeiten wir eigentlich seit Anfang 2019. Ja, also Pi mal Daumen, ein Jahr vor Gründung ging das Ganze los. Und das war aber wirklich noch die Research-Phase. Ja. Also rumgefahren, mit wahnsinnig vielen Logistikern gesprochen, wirklich probiert auch irgendwie zu verstehen, was sind denn die Anforderungen von unterschiedlichen Shops, mit was für einer Zielgruppe möchtest du eigentlich starten. Ja, weil du wirst da ja nicht die, die eierlegende Wollmilchsau am Start auf die Beine bringen oder auf die Beine stellen. Und da ist am Anfang halt Fokus, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Ja, und das, darum ging es eigentlich, den Fokus zu finden, den Fit zu finden, die Nische zu finden, in der man startet.
Ja, wie seid ihr finanziert? Habt ihr Risikokapital bekommen von externen Kapitalgebern oder selbstfinanziert oder wie?
Teilweise selbstfinanziert und teilweise durch Angels finanziert. Also wir haben mit unserem vorherigen Startup ja einmal die klassische, also wir einmal die klassische Venture Capital Schiene entlang gerollt und haben diesmal ein bisschen einen anderen Ansatz gewählt und waren sehr, sehr auf der Pirsch, die richtigen Leute zu finden, die teilweise mit Logistik-Hintergrund, teilweise mit E-Commerce-Hintergrund, teilweise mit Tech-Skalierungs-Hintergrund uns da mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Genau, und das ist der aktuelle Stand, kann sich aber in Zukunft auch ändern.
Ja, sicherlich. Ja, kannst du vielleicht nochmal ganz kurz erklären, wenn ich jetzt so ein kleiner oder auch ein mittelgroßer E-Commerce-Händler bin oder eine Direct-to-Consumer-Brand, was habe ich denn überhaupt für Optionen in Bezug auf Logistik und Fulfillment? Also gerade dargestellt, wenn ich ganz, ganz klein bin, kann ich meine Pakete auch in der Garage packen und selber per DHL versenden. Eine Option, aber wenn ich ein bisschen größer werde, was gibt es da für Optionen?
Kann ich gerne einmal schildern. Also ich glaube, es ist schon wichtig, einmal diese Erfahrung des Selberpackens zu machen, weil wir halt auch festgestellt haben, dass viele E-Commerce-D2C-Gründer halt Schuster, bleib bei deinen Leisten, eben nicht aus der Logistik kommen. Ja, und dann ist manchmal auch irgendwie Erwartungsmanagement auf Realität trifft. Ja, von daher ist es gar nicht so schlecht, mal wirklich zu verstehen, wie viel Zeitaufwand ist es eigentlich jetzt, ein Paket noch mit einer extra Schleife und einem extra Flyer und einer handgeschriebenen Karte zu packen. Ja, und warum macht das vielleicht in der Skalierung keinen Sinn? Und das im Grunde ist es ein Hochangeln. Ja? Also ich sage immer, in der Logistik ist es ein bisschen wie im Payment. Ja, du kriegst gute Konditionen, wenn du viel Volumen hast. So, und das hast du am Anfang nicht. So, das ist das Hauptproblem. Das heißt, die Optionen, die du eigentlich hast, die erste, die haben wir jetzt quasi schon abgefrühstückt, wäre die Logistik selber zu machen. Jetzt das, was wir da gemacht haben, ja, selber packen mit einem kleinen Minilager, lässt sich ja noch ausbauen. Also natürlich kannst du da sagen, hey, ich eröffne jetzt wirklich einen eigenen Lagerstandort und hole mir auch die Mannschaft, die das dann am Ende betreibt. Bin dann aber ein bisschen weg von meiner Kernkompetenz. Also es gibt sehr, sehr gute Brands und große Brands auch da draußen, die Logistik selber erfolgreich stemmen. Da haben wir aber festgestellt, dass dort dann halt entweder schon eine gewisse Logistik-Grundexpertise im Gründerteam gesteckt hat, ja, oder die halt sehr, sehr früh mit ins Team geholt wurde. So, und das ist halt häufig nicht der Fall. Das heißt, die anderen Optionen, die da draußen dann auf dem Markt liegen, sind im Grunde FBA. Ja, und da
Fulfillment bei Amazon.
Genau, Fulfillment bei Amazon. Und da war halt für uns so ein bisschen das Learning, dass das halt nicht immer 1:1 zu den Anforderungen einer Direct-to-Consumer-Brand passt. Ja, also als D2C-Händler, der, sagen wir jetzt mal, sehr stark auf Social-Media-Kanälen wie Instagram präsent ist, wo auch sehr viel Wert drauf gelegt wird, eine emotionale Bindung zu den Endkunden aufzubauen, da passt es dann manchmal nicht so wirklich gut, wenn jetzt der, nehmen wir mal das Beispiel Kosmetik, wenn jetzt der Lippenstift oder das Make-up in einem riesigen braunen Amazon-gebrandeten Karton zu Hause ankommt. Ja. Und dann gibt es ja da irgendwie noch die ganzen anderen, sag ich jetzt mal, Nachteile oder Kritikpunkte hinsichtlich Macht über die eigenen Daten, hinsichtlich, dass ich auch dann zu einem gewissen Grad natürlich abhängig bin vom Amazon-Algorithmus. Man sieht ja auch mehr und mehr Amazon-Basic-Produkte, die dann auf einmal auf dieser Plattform auftauchen. Und das führt ja im Grunde genau zu der Erfolgsstory, die auch in Shopify gerade sehr, sehr offen spielt. Ja, also die sagen ja, hey, wir bewaffnen die kleinen Händler im Kampf gegen Amazon. Und das ist im Grunde das, was wir auf logistischer Seite als passendes Pendant dann ebenfalls bieten. Und die dritte Option wäre halt, und das war auch die, die wir dann halt damals gewählt haben, Logistik outzusourcen. Ja, und da gibt es ja ganz viele verschiedene Third-Party-Logistic-Provider da draußen. Und das, was wir aber halt einfach festgestellt haben, war, dass es ein, sage ich jetzt mal, eher intransparenter Markt ist. Ja, man weiß auch, ohne dass man jetzt große Logistikexpertise hat, wo man sagt, hey, ich habe schon mal die ein oder andere Ausschreibung hinter mir, weiß man auch nicht wirklich, worauf muss ich denn jetzt gucken? ja, und kann im Zweifel erst wirklich über einen Logistikpartner urteilen, wenn man mit ihm schon am Start ist. Also, und das ist so ein bisschen was, was wir für uns festgestellt haben. Und Logistik folgt auch einem sehr starken Topfdeckelprinzip. Ja, also als wir damals, eine kleine Anekdote von unseren Ingwer-Shots, als wir damals eine Ausschreibung kann man das gar nicht nennen, ja, aber so ein Rundschreiben rumgeschickt haben, um mal rauszufinden, wer ist denn jetzt der passende Partner für uns, haben sich gefühlt von den 20, die wir angeschrieben haben, auch 18 gemeldet mit ja, kann ich. Ich hatte dir jetzt eben schon gesagt, wir brauchten Kühlung, ja, und von den 18 ja, kann ich, waren aber auch 10 gefühlt, standen da 2 Kühlschränke im Lager. Ja, also das war halt einfach noch eine
etwas rudimentär.
Genau, etwas rudimentär. Das ist, glaube ich, die richtige Ausdrucksweise. So, und das, ja, das macht es halt einfach schwierig für die kleinen Brands da draußen. Hinzu kommen dann noch die ganzen Themen wie so Integrationskosten und auf was für einem technischen Stand ist eigentlich der Fulfiller gerade. Und da haben wir uns einfach diese Rolle angenommen, zu sagen, hey, wir suchen den passenden Partner für dich in unserem Netzwerk und wir kümmern uns auch darum, dass im Grunde alle potenziellen Stolpersteine, die dort auftreten könnten, die am Ende einfach nur dazu führen, dass dein Kunde die Ware später bekommt, ja, dass wir die halt proaktiv mit dir aus dem Weg räumen und das Ganze halt sehr, sehr Software unterstützt.
Ja. Ja, lass uns noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Vielleicht mal angefangen, du hast jetzt schon angefangen, so ein paar typische Problemstellungen von so einem typischen Aleiko-Kunden zu beschreiben. Lass uns da noch ein bisschen tiefer einsteigen und dann zu beschreiben, wie eure Plattform genau da eingreift und da Hilfestellung leisten kann sozusagen.
Mhm. Fangen wir mal so ein bisschen an mit dem Stichwort Logistik als Erfolgsfaktor. Ja, beziehungsweise Logistik als Hygienefaktor. Da sind wir auch wieder ein bisschen bei dem Thema Kernkompetenz. Als typischer E-Commerce-Händler bist du gut in Produkt, du bist gut in Marketing. Ja, und willst, dass deine Pakete schnell beim Endkunden ankommen. Ja. Kämpfst aber draußen im Markt gegen ein gewisses Service-Level, was die Online-Kunden mittlerweile erwarten. Ja, weil wir sind alles gebrandmarkte Kinder von Amazon Prime. Wir wollen Next-Day-Delivery, wir wollen 0 Euro Lieferkosten. So, und es gibt ja genug Statistiken, die eben genau das nachweisen, die halt sagen, hey, darauf basieren Menschen auch ihre Kaufentscheidung. Ja, wie viel Werktage Lieferzeit habe ich dort stehen? Wie hoch sind die Versandkosten? Und das führt einfach dazu, dass viele Brands draußen, ja, sag ich mal, mit so einem gewissen Nachteil halt an den Start gehen. Und die Herausforderungen, die du auf logistischer Seite halt bei diesen kleineren Brands hast, ich hatte es eben auch schon angerissen, ist vor allem halt, du hast häufig keine historischen Daten. Ja, das macht die Planung sehr, sehr schwer. Du hast häufig sehr volatile Volumina, die echt sehr, sehr schwer zu forecasten sind. Es treten ja gefühlt im Quartalstakt neue Formen des Vertriebs auf, also jetzt von Dropshipping hin zu Kickstarter-Kampagnen, hin zu Fashion-Drops, die mit irgendwelchen großen Influencern an den Start gehen. Und das wiederum führt dann zu sehr nicht wirklich vorhersehbaren Order-Peaks, ja, weil es auch selbst für den Shop häufig sehr, sehr schwierig ist, vorher zu wissen, wie gut kommt mein Produkt bei der Zielgruppe eines jeweiligen Influencers an. Also da kann man jetzt auch nicht sagen, ein Influencer mit 500.000 Follower bringt immer das gleiche Ergebnis. Dann natürlich das Thema Customization. Ja? Also wenn du jetzt mal wirklich dich tief in so ein Lager reindenkst und sagst, hey, ich habe eine Packstraße, ja, und an dieser Packstraße habe ich jetzt einen großen Kunden. So, und dieser große Kunde hat 3 unterschiedliche Paketgrößen an Custom Packaging, ja, und ich weiß, in jedes Paket sollen die 3 Flyer rein. Ja, dann ist das für einen Packer sehr, sehr einfach. In dem Moment, wo du dich jetzt aber auf diesen SMI-Markt konzentrierst und halt wirklich sagst, ich habe eine große Rotation an meinen Packtischen, musst du das Ganze technisch mehr unterstützen, ja, weil wie soll denn der Packer am Ende nur auf Basis der Produkte, die sich ja auch alle mehr und mehr ähneln, also ich werde ja, wenn ich jetzt mal irgendwie eine Stunde auf Instagram unterwegs bin, von, weiß ich nicht, 10 Kosmetik-Shops und 10 Fashion-Brands zugeballert. Ja, und am Ende muss halt der Packer am Tisch wissen, was zu welcher Kartonage gehört. Ja, und das macht es dann halt bei Fulfillern, die nicht technisch sehr, sehr stark aufgestellt sind, sehr, sehr schwierig, ja, diesen analogen Prozess, das sind ja dann immer Packanleitungen, dort in die Köpfe zu bekommen.
Was nochmal wieder das betont, was du vorhin gesagt hattest, dass es sehr, sehr schwer ist, von außen als Brand oder als E-Commerce-Händler zu beurteilen, wo die Fähigkeiten genau liegen beim, beim potenziellen Fulfillment-Anbieter, ne? Wenn man das nicht wirklich mal getestet hat, beziehungsweise in Aktion gesehen hat.
Also ich glaube, das am stärksten ins Gewicht fallende Argument, ich wollte es jetzt schon bei der Kaufentscheidung gerade sagen, bei der Entscheidung, mit wem man am Ende halt zusammenarbeiten will, sind und bleiben Referrals. Ja, also was für Direct-to-Consumer-Brands sind schon bei diesem Logistiker und vor allem auch, was haben die für eine Größe? Ja, also es, weil am Ende, ich kann mich da nur wiederholen, am Ende ist es halt wirklich ein Topf-Deckel-Prinzip, ja, und ist das ein Logistiker, der eben halt auf so eine starke Rotation an Packtischen beispielsweise schon ausgelegt ist, hat der vielleicht auch seine Pickflächen schon danach optimiert, ja, auch vielen kleinen D2C-Brands Custom Packaging zu ermöglichen, ja, weil das ist halt auch ein Trend, den wir da draußen sehen, ja, so Stichwort Unboxing Experience, ja, desto stärker du halt mit Influencern zusammenarbeitest, desto wichtiger ist es auch, wie sieht das Paket aus, was da am Ende ankommt.
Ja, ja, klar.
Ja, und das, genau, das sind halt einfach Anforderungen, mit denen nicht jeder umgehen kann. Ja, es gibt auch sehr viele Logistiker, die klassisch aus dem B2B-Geschäft kommen, ja, klassisch Palettengeschäft machen und die dann halt diese vielen B2C-Picks auch erstmal den Logistiker vor ganz neue Herausforderungen stellen. Und wir sehen da halt in der Technik als Grundlage, in der IT eine sehr, sehr gute Basis, unsere Partner eben genau dabei zu unterstützen. Ja, also du kannst ja Aleiko so ein bisschen als Intermediär verstehen zwischen den Shop-Systemen oder ERP-Systemen, je nachdem, womit sich der Shop eben dann an uns anschließt. Und auf der anderen Seite unserer Plattform sind wir tief in die Logistikpartner rein integriert. So, und wir verstehen uns da halt ganz klar eben nicht als, ja, sag ich mal, reiner Konsolidator oder Vermittler oder Broker, sondern
kein Mittelmeer, der irgendwie nur dazwischen sitzt.
Sondern genau, also dann stiftest du halt keinen Mehrwert. Ja, genau. Also das ist halt das Problem. Ja, also einfach ein weiteres Glied in der Kette braucht keiner. Sondern wir probieren halt eben mittels Tech, mittels Software einfach Ineffizienzen bei Kommunikation, Ineffizienzen bei Prozessen, die auszumerzen. Und eins davon spielt halt eben genau auf das, was wir gerade angesprochen haben. Also wie kriege ich es eigentlich hin, dass man, sage ich jetzt mal, 50, 75, 100 kleine Brands hat und alle diese individuellen Anforderungen, die dort gesammelt werden, technisch standardisiert, bündelt und dem Logistiker so übergibt, dass der damit auch was anfangen kann, ja, und nicht im Lager halt anfängt, dann das Chaos auseinander zu zupfen.
Ich schaue mal gerade nochmal aus Sicht der Logistikdienstleister, die da Teil eures Netzwerks sind. Für die ist das ja auch, was ist da der große Vorteil? Also ich kann mir vorstellen, dass die im Zweifel gar nicht diese IT-Kompetenz haben und gar nicht die Plattform bereitstellen können, mit der sowas automatisiert stattfinden kann. Die sind auch wieder dann spezialisiert auf ihre internen Prozesse und so weiter und das Fulfillment, das händische Fulfillment sozusagen, aber sind keine Experten in Bezug auf eine Plattform. Oder gibt es eine gute Plattform, die von irgendeinem Logistikdienstleister schon entworfen würde, die in irgendeiner Weise so ranreichen könnte, das, was ihr gebaut habt? Oder gibt es welche, die es versuchen, wenigstens?
Das mit Sicherheit. Ich muss natürlich ein bisschen aufpassen, was ich sage. Nein, also uns war es bei der Wahl der Partner schon extrem, extrem wichtig, die Frage zu klären, existiert Inhouse-IT? Ja, in dem Moment, wo ein Logistiker sagt, hey, das habe ich alles outgesourced und quasi jede technische Anfrage, die ich rübersende, geht erstmal wieder an einen Drittdienstleister, der auch ordentlich Geld kostet, dann ist das Kind eigentlich schon im Brunnen gefallen. Das ist halt für uns, wenn man jetzt mal wirklich so im Sinne von Ausschreibungen denkt, also wir befinden uns gerade auch mitten im Thema Warehouse Expansion, ist für uns gerade eins der wichtigen Themenpunkte jetzt im zweiten Quartal, dann ist das ein ganz, ganz wichtiger Faktor für uns. Ja, dann folgen wir natürlich auch so ein bisschen dem Topf-Deckel-Prinzip, weil wir auf unserer Plattform uns eben nicht nur auf die ganz Kleinen fokussieren. Ja, jetzt, um nochmal so ein bisschen ganz kurz in die Probleme von Shops reinzuspringen. Ja, also der kleine Shop, der kriegt alleine schlechte Preise. Der kleine Shop, der ist zum ersten Mal auf dem Logistikmarkt unterwegs und weiß nicht, mit wem er partnern soll. Der kleine Shop hat auch meistens noch nicht die IT-Kompetenzen, um jetzt groß irgendwelche Schnittstellen zu programmieren. Ja, das heißt, für den ist es wahnsinnig toll, einen Partner zu haben, der sagt, hey, diese Probleme nehme ich dir alle. So, die größeren E-Commerce-Shops, die haben diese Probleme ja nicht mehr. Ja, das heißt, die driften dann eher ab Richtung Ich bin international sehr aktiv. Ich versende in verschiedene Länder. Mache ich das aus einem Standpunkt? Ab was für einem Sendungsvolumen lohnt es sich für mich, in der ersten Meile aufzuteilen und quasi zweimal einzulagern? Und das größte Problem, was wir halt bei den, sage ich jetzt mal, stark wachsenden Brands sehen, ist, dass die halt sehr, sehr häufig über Kopfzahl skalieren. Ja, die müssen sehr stark einstellen, gerade was jetzt den Bereich Customer Service angeht, weil halt die Anfragen explodieren. Ja, also du kriegst ja irgendwie als E-Commerce-Shop von, wo ist mein Paket, über ich möchte was stornieren, ich möchte was retournieren. Mein Freund hat den gleichen Pulli gerade selber bestellt. Kann ich hier noch die Farbe ändern? Hier passt mir irgendwie die Größe nicht oder weiß nicht was. Ja, das sind ja die E-Mails, mit denen du da so zugefeuert wirst. Und darin beantwortet sich jetzt auch sehr stark deine Frage, ja, was ist eigentlich der Vorteil, den wir den Logistikern mitbringen? Zum einen natürlich, wir machen die Anbindung sehr, sehr einfach. Also wir docken uns einmal tief an das Warehouse-Management-System an und können so über jetzt Standard-API-Schnittstellen zu allen gängigen Shop- oder ERP-Systemen, dem Shop halt eigentlich eine relativ kostengünstige bis kostenlose Plug-and-Play-Lösung hinstellen. Mhm. Das macht erstmal die Hemmschwelle, dass kleine Shops mit Logistikern, die etwas größer sind, die technischen avisiert sind, partnern zu können, sehr, sehr gering. Dann ist es natürlich auch eine Abnahme des Vertriebs, ja, weil wir halt eben draußen unterwegs sind, Kunden akquirieren. Das heißt, das ist auch etwas, worum der Logistiker sich nicht mehr kümmern muss. Das, wo es aber eigentlich am Ende drauf ankommt, ist, du willst einen Logistikpartner haben, bei dem Kapazität nicht wirklich das Bottleneck ist. Du willst einen Logistikpartner haben, der mit Peaks umgehen kann. Ja, und deshalb ist es für uns halt sehr, sehr wichtig, wenn wir Partner anschließen, auch Partner zu finden, die entweder diese Kapazität jetzt gerade frisch frei gemacht haben, frisch neue Hallen gebaut haben oder eben das Investitionsvolumen haben, dies auch in naher Zukunft tun zu können. Und diesen Logistikern eine Möglichkeit zu bieten, dass die, sage ich jetzt mal, 50 oder 75 kleinen Shops gebündelt, für ihn wirken wie ein großer. Ja, das heißt, wir docken uns einmal an den Logistiker an und für den Logistiker scheint es so, als wäre Aleiko ein großer E-Commerce-Shop, ja, weil wir halt für diese 50 oder 75 Kunden dafür sorgen, dass alle das gleiche Planungstool im Wareneingang nutzen, alle die gleichen Lieferscheine haben, alle Sonderanforderungen hinsichtlich Custom Packaging über eine standardisierte Schnittstelle in der gleichen Format, in der gleichen Formatierung übermittelt werden. So, und das ist so ein bisschen der, für mich immer noch die Hygienefaktoren, ja, da geht es jetzt nur um Datenübermittlung. Und das, wo es dann aber halt richtig, richtig spannend wird, ist, wenn wir uns wieder mehr Richtung Customer Service bewegen. Also das, was ich jetzt gerade eben beschrieben hatte mit, desto stärker der Shop wächst, desto mehr Customer Service Aufwand tritt auf Shopseite auf. Ja, und du kannst dir ja auch dann analog dazu vorstellen, wenn jetzt ein E-Commerce Shop 10 Leute einstellen muss im Customer Service, um Anfragen abzufangen, dann betreffen ein Großteil dieser Anfragen auch Prozesse, die im Lager stattfinden. Ja, gerade wenn es jetzt mal so Richtung Retouren geht oder Änderungswünsche oder ist das Paket schon rausgegangen? Können wir das priorisieren? Ich brauche das ganz dringend für den Geburtstag. Mhm. Und das ist auch der Moment, wo halt es normalerweise für einen Logistiker sehr, sehr schwer wird, wenn er diese 50 oder 75 Shops selber anbindet. Ja, weil du kannst Lieferscheine standardisieren, alles schön und gut. Ja, du hast aber bei 50 oder 75 Shops auch 50 oder 75 Ansprechpartner. Ja, und wenn die dann alle wachsen und die dann alle mit ihren Bedürfnissen auf dich zukommen, kannst du als Warehouse im Grunde auch anfangen, dir eine große Customer Service Abteilung aufzubauen, um das alles abzufangen. Ja, und dann sind wir halt wieder sehr weit weg von Schuster bleibt bei deinen Leisten, ja, weil irgendwie unsere Partner sind extrem gut in Pick, Pack, Ship. Ja, der Shop ist gut in Produkt und Marketing und wir sind eben gut in Tech. Ja, und das, was wir jetzt mit der Aleiko Software gebaut haben, ist im Grunde eine Möglichkeit, mit welcher der E-Commerce-Shop einen Großteil dieser Prozesse und Anforderungen direkt tief in das WMS einspeisen kann. Ja, das heißt, da wo früher sehr viel Ping-Pong gespielt wurde, wenn du dir jetzt mal vorstellst, du hast den Endkunden, du hast den E-Commerce-Shop, du hast den Logistiker und du hast dann einen Last-Mile-Carrier. Ja. Wie häufig da irgendwie eine Info von links nach rechts ging. Und das ist halt das, wo wir ansetzen, wo wir sagen, hey, über alle diese Player legen wir jetzt ein einheitliches Software-Layer drüber und ermöglichen in dem ersten Schritt, das war jetzt so mehr das, worauf wir uns letztes Jahr fokussiert haben, ermöglichen wir dem Shop oder der Person, die den Shop betreibt, die dort im Customer Service sitzt, eine Anforderung nicht mehr per E-Mail oder per CSV oder Excel oder was weiß ich an den Logistiker zu senden, damit der das ins WMS einpflegt, ja, sondern wir geben dem Shop die Möglichkeit. So, und aktuell gehen wir noch einen Schritt weiter und sagen, hey, wie passiert das denn? Jetzt kommen wir wieder hier bei unserem Lieblingsbeispiel an. Wie passiert das denn bei Amazon? Dort ist es so, wenn ich in der App was bestelle, dann kann ich selber meine Bestellung managen. Ja, kann dort eine Bestellung canceln, ich kann dort Adressdaten
ändern. Als Endkunde,
ja. Genau, als Endkunde. Ja. Kann was retournieren, paperless returns mit QR-Code, bringe ich irgendwo was hin, klappt alles super. Wie häufig hast du, oder anders, bestellst du viel bei Amazon?
Ja, schon.
Wie häufig hast du schon mit einem Customer Service Agent von Amazon telefoniert?
Noch nie. Gibt's die? Die man per Telefon erreichen kann?
Die gibt's in der Tat. Also bei mir wirklich auch, weiß nicht, 200 Bestellungen einmal. Ja, und
Jetzt kann man natürlich argumentieren, ich mache das nie, weil es nie gebraucht wird, weil alles so perfekt funktioniert. Das ist aber auch nicht der Fall leider.
Ne? Ja, also im Grunde bietet ja die Amazon-App genau die technische Möglichkeit, ja, dass du halt alles selber steuern kannst. Und genau das ist das, was wir jetzt in den letzten Monaten für unsere Kunden programmiert haben. Ja, das beginnt bei einem Retourenportal, ja, wo du als Endkunde auch schon Dinge wie Retourengründe, auch was vorher analog im Lager erfasst wird mit einem Zettel, ja, digital erfasst und dem Shop auch viel, viel besser datenmäßig aufbereitet zurückspielen kannst. Das geht in Bereiche wie Adresskorrektur, in Tracking und so weiter und so fort rein, wo wir eben mit der Software, sage ich jetzt mal, unsere Fühler noch ein Glied weiter hoch in der Kette Richtung nämlich Endkonsument ausstrecken. Ja, und der Zeitpunkt, wo wir dort ansetzen, ist im Grunde schon direkt nach Kauf. Also in dem Moment, wo eine Bestellbestätigung an den Online-Kunden versendet wird, ja, ab dann gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, Touchpoints. Es hängt jetzt sehr nach Shop ab. Also irgendwie Fashion-Shops haben natürlich mehr Bedürfnisse hinsichtlich Retouren, als jetzt irgendwie der Foodshop hinsichtlich
MADs oder sowas.
Ja, genau. Retouren hatten wir zum Glück nicht so viele. Das wäre noch ein Problem, wenn die jetzt alle noch gekühlt zurückkämen. Und je nach Anforderung setzen wir dann halt dort innerhalb dieses Prozesses an, ja, und ermöglichen halt schon dem Endkunden eigentlich eine Information, die er bisher dem Warehouse und so weiter und so fort übermittelt hat, ja, ermöglichen wir dem Endkunden, diese Informationen direkt in das WMS einzuspeisen. Ja, und dadurch überspringen wir natürlich sehr, sehr viele Glieder in der Kette. Und genau dieser ineffiziente Kommunikationsprozess ist aber am Ende der Grund, warum ein kleiner E-Commerce-Shop 4 bis 5, 6 Werktage Lieferzeit auf der Website stehen hat. Ja, weil das Problem ist ja nicht die letzte Meile. Also du sendest ein Paket von Berlin nach Berlin genauso schnell wie von Berlin nach München. Ja, das Paket, wenn du das jetzt rechtzeitig bei der Post abgibst, ist es am nächsten Tag da. Ja, das heißt, das, worauf du dich eigentlich in der Effizienzsteigerung fokussieren musst, ist, wie kriege ich den Zeitpunkt zwischen Bestellung online platziert und Paket wird an den Carrier übergeben. Wie kriege ich den möglichst reduziert? Ja, und den kriegst du eben reduziert, wenn du halt einfach die Informationen, die von A gesendet wird und die an Person D soll, ja, wenn du die halt direkt zusammenbringst.
Wie viel dieser Daten werden dann letztlich eigentlich zurückgespielt an den Händler selber? Also alle diese Daten, die ihr erfasst zum Beispiel oder die aus dem Warehouse-Management-System des Logistikdienstleisters kommen, wie viel davon wird zurückgespielt? Das heißt, ich frage die Frage auch deshalb, weil letztlich hat ja auch der Händler ein Eigeninteresse, an diese Daten zu kommen, und wenn er sich irgendwann mal von euch trennen sollte, beziehungsweise von dem Logistikdienstleister trennen sollte, dass zumindest diese Daten nicht verloren gehen sozusagen?
Die Antwort ist kurz, im Grunde alle. Ja, also alles, was wir aus einem Shop-System ziehen, also wenn ich jetzt mal überlege, was ist denn relevant für den Händler, dann sind wir auch das bestandsführende System, was jetzt Lagerbestände, Meldebestände etc. pp. Angeht. Alles, was jetzt auch Richtung Tracking-Daten oder wann ist ein Paket rausgegangen, wann wurde ein Paket übergeben geht, fließt in das Shop- oder ERP-System auch wieder zurück. Plus bei uns auf der Plattform hast du auch die Möglichkeit, dir jederzeit halt sehr detaillierte CSV-Exports zu ziehen. Und das ist aber ein Bereich, in den ich eigentlich auch ganz gerne noch tiefer reingehen möchte. Ja, also wenn ich mir halt so ein bisschen überlege, wie kann man E-Commerce-Shops bestmöglich dabei unterstützen, online besser zu verkaufen, ja, dann sammeln wir im Grunde ja sehr, sehr viele Daten, die für einen Shop relevant sein könnten.
Ja, klar.
Und ja, das Ganze beginnt halt dann schon bei so simplen Dingen wie Retourengründen.
Gibt es denn heute schon die Möglichkeit, da irgendwie die Daten zu analysieren? Das heißt, gibt es Dashboards und so weiter, wo ich meine Durchlaufzeiten in den Lagern und so weiter irgendwie tracken kann als Shop selber?
Genau, also du hast bei uns auf der Website, in der Software, hast du 4 Hauptreiter. Der erste ist in der Tat ein Dashboard. Das ist gerade noch so ein bisschen rudimentär. Also da siehst du halt irgendwie, was reingegangen, was ging raus, was ist mein aktuelles Inventory-Level und so weiter und so fort. Hast dann einen zweiten großen Tab, der sich um das Thema Bestellungen kümmert. Ja, da war es mir halt wahnsinnig wichtig, aus einer Software raus einen möglichst breiten Funktionsumfang hinzustellen. Also das Ganze beginnt beim Order-Management, beim Eingeben von neuen Bestellungen, beim Abändern von Bestelldaten. Ebenfalls in diesem Reiter enthalten ist auch eine tiefe Track-and-Trace-Integration, wo du halt auch direkt auf Order-Basis siehst, ja, wo ist dieses Paket denn? Also das ist ja auch so ein bisschen für mich aus meiner Sicht so ein bisschen der Nachteil von den Shop-Systemen, dass du hast eine Tracking-ID und du siehst im Grunde eigentlich nur 2 Stati, nämlich fulfilled oder unfulfilled. Und das lässt den Shop halt immer mit sehr, sehr wenig Transparenz, ja, weil wenn du dann mal eine Frage zu einem Paket hast, weiß der eigentlich noch nicht mal so hundertprozentig, wurde das denn jetzt schon wirklich übergeben? Ist das schon auf einer Pickliste gewesen? Kann ich vielleicht die Adresse noch ändern, weil das Versandlabel noch nicht gedruckt wurde? Ja, und in dem Moment, wo du halt diesen Detailgrad an Informationen oder Prozessschritten abbildest, kannst du genau diese Lösung präsentieren. Nämlich halt sagen, hey, auf Basis dieses feingranularen Prozesses ermögliche ich es dir, eben Iterationen vorzunehmen.
Ja, und wie viele Milestones sind das bei euch so in der Regel, die da regelmäßig getrackt werden?
Jetzt fragst du mich was. Das ist aber eine interessante Frage. Die nehme ich auch nachher mal mit zum Produkt. Jetzt mal, wir setzen ja schon im Wareneingang an. Ja, das heißt, Tracking-Punkte aus der Hüfte geschossen, 50, irgendwie sowas.
Naja, okay.
Ja, also das Ganze geht auch sehr tief im Retourenbereich, in Retourengründe, ABC-Zertifizierungen, war es jetzt eine aktive, eine passive Retoure, wie sind Liefergeschwindigkeiten, also das im Grunde eigentlich alles, was das Herz begehrt.
Ja, und ist das so eine Situation, wo ich da als Händler nur reaktiv schauen kann, wenn ich eine Anfrage bekomme, wo ein bestimmter Milestone ist, oder gibt es auch bestimmte Alerts zum Beispiel, wenn sich irgendwo was verzögert, wenn da Unregelmäßigkeiten sind, wenn es Abweichungen von Standardzeiten zum Beispiel gibt?
Genau, das ist jetzt im Grunde genau die Richtung, in die wir uns gerade mehr und mehr bewegen. Also zum einen sagen wir wollen dem Endkunden, also dem Online-Shopper, deutlich mehr Macht geben, auf Dinge Einfluss zu nehmen, weil es dann einfach schneller geht und die Arbeit auch nicht beim Shop anfällt. Mhm. Das ist auch ganz wichtig. Und zum anderen wollen wir mit der Entwicklung von verschiedenen Automatisierungen auch als Software deutlich proaktiver werden. Ja, und das Ganze beginnt dann halt bei Alerts. Das kann jetzt sowas Simples sein wie ein Meldebestand, ja, das ist dann halt irgendwie eine vollautomatisierte E-Mail mit folgende SKU solltest du nachbestellen XY rausgeht. Mhm. Das Ganze geht auch schon tief in das Thema Adresskorrektur zum Beispiel auch rein. Also in dem Moment, wo zum Beispiel Bestelldaten in einer Art und Weise unvollständig sind, wo wir wissen, die kann ein Logistiker in unserem Netzwerk so nicht fulfillen, dann übermitteln wir die auch erst gar nicht. Ja, weil das muss ich ja nicht weitergeben, damit der mir wieder sagt, kann ich nicht. Und sind halt damals automatisiert so vorgegangen, dass wir den Shop informiert haben und gesagt haben, hey, hier, da und da, bitte, bitte gucken. Also genau wie du gerade gesagt hast, mit Alerts. Und mittlerweile können wir aber viele dieser Cases auch vollautomatisiert mit dem Endkunden direkt lösen. Ja, das heißt, wenn du es bei Aleiko bestellst und deine Postleitzahl ist unvollständig oder deine Hausnummer fehlt oder irgendwie sowas, dann senden wir dir proaktiv eine E-Mail, ja, und sagen, hey Boris, bitte reintippen. Ja, du tippst jetzt rein, keine Ahnung, 33, und diese Information geht dann direkt ins WMS. Ja, und so überspringen wir halt wieder den Shop und machen es im Grunde möglich, dass ein E-Commerce-Shop mit uns skalieren kann, ohne dass er zeitgleich eben sehr viel Personal aufbauen muss.
Und dann dieses bestimmte Szenario funktioniert dann im Namen des Online-Shops? Das heißt, die E-Mail, die ich bekomme, kommt nicht von Aleiko, oder? Die kommt dann im Namen des Online-Shops, wo ich meine Ware bestellt habe.
Korrekt, ja, genau. Weil ansonsten wäre dir das bestimmt nicht so geheuer. Wenn sich dann genau. eine fremde Firma bei dir meldet mit, hey.
Phishing, ja, genau.
Also das passiert alles.
Update your credit card information. Genau.
Das passiert alles mit Shop-Logo und auch jetzt, also die Anpassung wird auch immer flexibler. Also du kannst jetzt auch schon irgendwie deine Shop-Corporate-Identity-Farben dort einfließen lassen und sowas. Das ist halt wirklich eigentlich keinen Unterschied mehr macht.
Ich finde das mega spannend, was ihr macht, besonders vor dem Hintergrund, dass ihr im Prinzip erst im letzten Jahr damit gestartet seid. Ihr seid ein Jahr alt. Klar habt ihr ein Jahr lang davor schon ein bisschen eine Probephase, Soft-Launch und so weiter und irgendwie Stealth-Mode gemacht. Aber wie weit ihr in der kurzen Zeit gekommen ist, schon sehr, sehr bemerkenswert. Kannst du ein paar Zahlen teilen, wie viel Kunden ihr momentan betreut?
Ja, also gerne.
Ein bisschen kleinen Einblick.
Also vielleicht an der Stelle, auch wenn ich jetzt immer die Person bin, die er häufiger spricht, wenn es um Aleiko geht. Also ich glaube, ein Großteil geht da auf die Kappe meines Mitgründers, der sich bei uns halt vor allem um die Produktentwicklung kümmert. Ja, und das ist auch in meinen Augen halt bei jedem Startup so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg, da so einen ganz klaren Build-Measure-Learn-Prozess dem zu folgen und eben mit möglichst vielen Kunden zu sprechen. Ja, und das geht absolut auf die Kappe von Gabriel. Wir haben aktuell so knapp 75 Kunden live auf der Plattform, die wir jetzt in dem letzten Jahr akquiriert haben. Die liegen auch im Schnitt bei so einem durchschnittlichen Sendungsvolumen von irgendwas zwischen 4.000 und 5.000 Sendungen pro Monat. Also mittlerweile gar nicht mehr so klein.
Ist das, nochmal eine kurze Frage dazu, ist es eigentlich so, dass eure Kunden, ist das so alles oder nichts? Das heißt, entweder die machen alles über eure Plattform, oder gar nichts? Oder gibt es auch so ein Hybrid dazwischen, wo einiges über die Plattform läuft, aber einiges auch nicht, weil es andere Kanäle sind oder wie auch immer?
Im Grunde nicht. Ja, also im Grunde ist alles, also ich würde mal sagen, in 98% der Fällen ist das gesamte Versandgeschäft in unseren Händen. Die 2%, wo das nicht der Fall ist, das sind dann wirklich Brands, die schon ein weiteres Lager in den USA haben, ein weiteres Lager in Asien und Australien haben und halt sagen, dort fulfille ich lokal. Aber das,
wo ihr noch nicht seid.
Genau, wo wir noch nicht sind. Also das ist ja auch so ein bisschen das, wo die Reise ganz klar hingeht. Weil wenn ich mir jetzt halt überlege, was sind denn jetzt die Probleme von den ganz Großen? Also dann ist es sehr häufig das. Also du versendest halt aus einem Warehouse oder aus zwei Warehäusern, Europa oder weltweit. Und der Grund, warum ein Amazon halt eben nicht nur in München überall ein Next-Day-Delivery anbietet, sondern halt auch in sehr vielen anderen Ländern, ist eben die Anzahl der Warehäuser beziehungsweise die Entfernung zum Endkunden. Ja, und ich glaube halt, das ist auch so ein bisschen das, was viele Brands bei der Expansion vor ein Problem stellt, weil Logistik ist nicht deine Kernexpertise. Und in dem Moment, wo du jetzt sagst, ich habe zwar hohe Versandvolumina nach, jetzt nehmen wir mal England, ist es ein trotzdem nicht zu unterschätzender Aufwand, dort einfach mal einen zweiten Lagerstandort zu eröffnen. Ja, sich auch um die ganze Koordination der ersten Meile zu kümmern, sich zu überlegen, welche Länder beliefere ich jetzt eigentlich von wo? Ja, und wie spielen dort noch Lagerbestände mit rein und so weiter und so fort. Ja, und das ist im Grunde das, wo unsere Reise hingeht. Also einmal ein dezentrales Netzwerk an Warehäusern quer durch Europa aufzubauen, die einen sehr, sehr starken Fokus auf das Picken, Packen und Versenden von Direct-to-Consumer-Produkten haben. Ja, und das Gleiche halt mit einer sehr, sehr starken Software, die extrem geprägt von Automatisierung ist, zu unterstützen.
Das heißt, wir haben viele, viele Zuhörer, die natürlich aus dem Logistikbereich kommen. Sagt ihr aktiv auf der Suche nach neuen Partnern, die ihr ins Netzwerk integrieren könnt?
Genau, wir haben auch schon jetzt so seit knapp 2 Wochen erste Gespräche aufgenommen. Wir sind dabei, so ein bisschen den Markt zu screenen und halt eben genau das rauszufinden. Ja, wer ist da halt jetzt gerade optimal? Wer bewegt sich da in eine gute Richtung? Ja, wer expandiert? Wer baut? Weil, ich sag mal, ja, genau.
Ist europäisches Ausland jetzt schon ein Hauptaugenmerk oder geht es erstmal darum, in Deutschland noch weiter zu expandieren mit zusätzlichen Lagerflächen und so weiter?
Also wir haben gerade 6 Lagerstandorte in Deutschland live. Und du kannst aus Deutschland auch Mitteleuropa sehr, sehr gut bedienen. Jetzt mit der ganzen Brexit-Thematik wird natürlich England nochmal ein sehr, sehr spannendes Thema. Das, was uns halt gerade auch sehr beschäftigt, ist im Grunde das Thema Kapazität. Ja, also das ist ja eigentlich das, was ein bisschen fast noch treibender ist. Die Dachregion bietet an E-Commerce-Shops schon eine sehr, sehr große Anzahl an Kunden, die man auch erstmal abfrühstücken kann. Ja, das heißt, wenn du jetzt sagst, ich eröffne morgen in 10 Ländern weitere Warehäuser, dann habe ich ja im Grunde das gleiche Problem wie jetzt jeder Shop, der sagt, ich suche mir jetzt diese operative Bürde proaktiv aus. Ja, deshalb wird das wahrscheinlich so ein bisschen eine Wasserfallstrategie. Plan ist es aber, noch dieses Jahr halt ins Ausland sich auszubreiten.
Mhm. Wie viele Leute seid ihr momentan an Bord bei euch?
Knapp 50. Davon die Hälfte Entwickler und die andere Hälfte auch größtenteils mit E-Commerce-Hintergrund. Also wir haben zum Beispiel den Ex-COO von Outfittery mittlerweile an Bord. Der verantwortet auch hauptsächlich das Thema Warehouse Expansion. War vorher sehr, sehr lang bei Kühn und Nagel und ansonsten auch jetzt im Data Analytics-Bereich Leute, die von großen D2C-Brands wie jetzt Flaconi oder Amorelie gekommen sind. Unser Vertrieb ist auch sehr E-Commerce-lastig, also alles Jungs und Mädchen, die sich schon mit genau unserer Zielgruppe auskennen. Das macht schon Sinn.
Ja. Schon viele dabei, die aus der Logistik kommen, die ursprünglich so einen Logistik-Hintergrund haben?
Oder noch nicht? Ja, also ich jetzt mal über den Kamm geschert, vielleicht circa 5.
Und ja, 10%.
Ja, also es werden aber mehr. Es müssen mehr werden. Ja, also es ist.
Das ist eine Frage, die ich oftmals stelle, besonders so jungen Startup-Gründern, die im Prinzip ohne Vorkenntnisse zur Logistik, dazu zähle ich dich mal, da gibt es eine ganz, das ist so ein Muster, ja, dass ich erkenne, dass viele erfolgreiche Startups von Leuten gegründet werden, die ursprünglich nicht aus der Logistik kommen und auch im ersten Schritt dann wenig Leute an Bord haben, die sich originär mit Logistik auskennen. Das hat Vor- und Nachteile, aber irgendwann kommt der Schritt, wo du dann wirklich diese Expertise auch irgendwie einkaufen musst.
Ja.
Und dann musst du gucken, wer dann genau zu dir passt, ne? Wer zu diesem Startup-Umfeld da genau passt.
Genau. Ja, also wir haben probiert, das auch so ein bisschen auf Angel-Seite auszugleichen. Also haben da einige, die irgendwie aus der Logistik kommen und
ja.
Aber ich gebe dir recht. Ja, also jetzt langsam ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir da auch mehr und mehr in den Bereich reingehen, weil desto größer die Brands werden, desto komplexer wird auch ein Split zwischen B2C, B2B, Inland-, Auslandsgeschäft und so weiter und so fort.
Ja, vielleicht ist der ein oder andere interessierte Zuhörer heute dabei gewesen, der für euch eine Frage kommt.
Sehr gerne an uns wenden.
Sehr schön. Wo kann man mehr über euch erfahren? Alaiko.com, alaiko.com.
Genau, das ist eigentlich
gerne mal raufschauen. Ja.
Das Hauptfeld, da ist auch unsere Karriereseite. Die Website wird jetzt Ende des Monats auch nochmal neu gelauncht. Und dann sind wir, glaube ich, für alles gewappnet.
Ja, sehr, sehr cool. Moritz, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich habe das Gefühl, als wenn wir noch locker irgendwie eine Stunde weiterreden könnten. Da sind noch viele, viele Themen, zu denen wir gar nicht gekommen sind. Ich glaube, wir müssen noch mal eine zweite Folge irgendwann nachschieben.
Gerne.
Das machen wir dann, wenn es in die richtige europäische Expansion geht vielleicht. Irgendwann Ende des Jahres, nächsten Jahr. Mal schauen.
Gerne, gerne. Also wir haben ambitionierte Ziele.
Ja, sehr schön. Ich wünsche euch viel, viel Erfolg und erstmal ein ganz, ganz erfolgreiches 2021.
Top. Danke dir für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
So, das war der BVL Digital Podcast mit Moritz Weißbrot von Alaiko. Wieder was dazugelernt. Ist echt bemerkenswert, wie viele neue Stories es in der Logistik gerade aus dem Bereich Startup gibt. Und toll, dass wir die hier alle im Podcast besprechen können. Danke, dass ihr heute dabei wart. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.